Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht wie immer Michael. Und Michael, dieses Mal wollen wir über ja eine der vielen, vielen großen multinationalen Institutionen sprechen, wie die Europäische Union, wie die Vereinten Nationen, die NATO. Michael, wenn du an die NATO denkst, was fällt dir da ganz spontan ein? Sagt dir das überhaupt was? Ist das überhaupt relevant für dein tägliches Leben oder ist das irgendwie ja so ein Ding, was ganz, ganz weit weg ist?
Nee, also ich würde schon sagen, dass es ein relevanter Faktor ist, weil ich glaube, dieses Militärbündnis sichert uns ein Leben in Frieden und Freiheit und ist auch auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, die da geschrieben wurde.
Wenn du jetzt mal abseits von dem aktuellen Krieg in der Ukraine, in der die NATO ja eine wesentliche, wenn auch indirekte Rolle spielt, auf dieses Bündnis blickst, auch in den letzten Jahren, hattest du das Gefühl, dass das ja vor dem Krieg eher obsolet geworden ist, also eher irrelevant, weil ja so wirklich richtige Bedrohungen hatten wir ja nicht. Es gab ab und zu mal so ein paar Einsätze. Oder sagst du, nee, das ist auch nach wie vor wichtig, dass wir nicht nur wirtschaftlich uns mit anderen Ländern zusammenschließen, sondern dann eben auch in puncto Militär und Verteidigung und Sicherheit auch?
Ja, ist auf jeden Fall noch relevant. Also es war auch die ganze Zeit, auch in der Zeit nach dem nach Ende des Kalten Krieges relevant. Also es gab ja den Einsatz der NATO in Jugoslawien oder in Ex-Jugoslawien. Ich glaube, das war auch ein wichtiges Signal, dass man dort nicht tatenlos zuschaut, wenn Unrecht geschieht. Und aus meiner Sicht hat die NATO nie an Relevanz verloren und war immer wichtig. Also man hat es vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren, weil man gedacht hatte, okay, wir leben in Frieden und Kriege oder militärische Abschreckung ist nicht notwendig. Aber das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren gesehen, dass das so nicht der Fall ist.
Ja. Einer der entscheidenden und wichtigen Faktoren innerhalb dieses Bündnisses sind natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt blicken ja viele mit etwas Sorge auf die kommenden Präsidentschaftswahlen im November. Glaubst du, dass die USA unter möglicherweise einem Präsidenten Donald Trump aus der NATO rausgehen könnten oder sich etwas von ihr abwenden können? Also das Rausgehen ist ja nicht ganz so einfach, aber dass sie sich zumindest unter Donald Trump etwas aus diesem Bündnis zurückziehen könnten. Hast du davor Sorge?
Ja, jetzt Sorge nicht unbedingt. Also ich glaube, es ist die USA, die sind das einzige Land, die das auch tatsächlich faktisch machen könnten und ihre Verteidigung auch selbst organisieren. Und wir müssen, glaube ich, einen größeren Beitrag leisten. Also jetzt kann man ja von Trump halten, was man will, aber der hat zumindest mal eine klare Ansage gemacht, auch an uns. Liebe Bundesrepublik Deutschland, tut mehr für eure Landesverteidigung. Und da gehört mehr dazu als das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und da hat er irgendwie schon recht gehabt. Und da müssen wir mehr tun. Also nicht nur finanziell, sondern auch personell. Also dass man möglicherweise auch Soldaten in Kriegsgebiete schickt. Weil warum soll die USA unsere Handelswege sichern, unsere Freiheit, unsere Sicherheit schützen und gleichzeitig dann noch sich, ich sag mal, auf sein nicht dummes Geschwätz von uns anhören müssen?
Wir sind schon mittendrin wirklich in der großen Debatte rund um die NATO, ja, die Relevanz dieses Bündnisses und vor allen Dingen auch um die Zukunft. Und genau darüber habe ich mit unserem heutigen Gast gesprochen. Klaus Prömpers war hier zu Gast im Haus der Unionsstiftung. Wir haben mit ihm gesprochen über ja, 75 Jahre NATO. So lange gibt es das Bündnis jetzt schon, über die Vergangenheit, warum dieses Konstrukt überhaupt gebildet wurde, welche Veränderungen es im Laufe der Jahrzehnte erfahren hat und natürlich dann auch über die Zukunft, wo entwickelt sich dieses Bündnis hin und wo entwickeln sich auch die einzelnen Bündnispartner wie die Bundesrepublik oder die USA innerhalb dieses Bündnisses hin und weiter. Klaus Prömpers, lange Zeit Korrespondent für das ZDF, unter anderem New York, Brüssel, Washington. Er kennt sich also aus, hat an den Orten gearbeitet, wo die NATO auch aktiv war, wo ihr Schicksal bestimmt wurde. Und das ganze Interview von mir mit Klaus Prömpers, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Ende Mai stiegen an der polnischen Grenze zur Ukraine mitten in der Nacht Flugzeuge der polnischen Armee und ihrer Verbündeten auf. Grund für den Alarm waren Raketenangriffe Russlands auf die Ukraine, die aber Polen sehr nahe kamen. Am Ende war das Schlimmste die Lärmbelästigung für die Menschen in der Nähe der Luftwaffenstützpunkte. Doch dieser Zwischenfall zeigt, dass die Gefahr für Polen, aber auch für andere Länder tatsächlich real ist. Wäre Polen alleine, hätten sie wahrscheinlich keine Chance gegen Russland, sollte Putin sich für einen Marsch auf Warschau entscheiden. Doch zum Glück ist Polen Teil eines der ältesten und erfolgreichsten Militärbündnisse der Welt, der North Atlantic Treaty Organization, kurz NATO. Wir sprechen heute über die NATO, ihre Anfänge und wie sie sich im Laufe der Jahrzehnte verändert hat und wie sie auf künftige Bedrohungen reagieren muss und kann. Dazu begrüße ich ganz herzlich Klaus Prömpers in unserem Studio hier im Haus der Unionsstiftung. Er hat lange Jahre über als ZDF-Korrespondent in Brüssel, Bonn, Wien und New York mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik gearbeitet. Hallo Herr Prömpers, herzlich willkommen in Saarbrücken und schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Herr Prömpers, wir sitzen ja hier in Saarbrücken, zum Glück relativ weit weg von potenziellen konventionellen militärischen Angriffen. Warum sollten wir aber trotzdem auch hier ziemlich froh sein, dass es die NATO gibt?
Insgesamt deswegen schlicht und ergreifend, weil die Gesamtheit der NATO, die ja mittlerweile 31 Nationen umfasst, nachdem auch Schweden und Finnland unter dem Eindruck der russischen Aggression gegen die Ukraine beigetreten sind, unter großen Mühen, muss man zugeben, weil der NATO-Partner Türkei erst Bedenken äußerte, die waren nicht inhaltlicher Art, sondern damit hat der NATO-Partner Türkei es erreicht, dass er ein paar neue Flugzeuge aus den USA kaufen konnte, mutmaßlich zum Vorzugspreis. Dann erst hat er ja gesagt, aber diese große Organisation ist eben in der Lage, uns alle gemeinschaftlich zu schützen. Das schließt ein, den Nuklearschirm der USA über Europa ausgestreckt, mit hier in den Belgien, Niederlande, Deutschland gelagerten Atomraketen, die von Flugzeugen abgeschossen werden könnten, wenn der Ernstfall einträte, den wir nicht hoffen. Also insgesamt in der Menge sind wir stärker, gemeinsam sind wir stärker.
Jetzt feiern wir in diesem Jahr ja nicht nur 75 Jahre Grundgesetz, sondern eben auch das 75-jährige Bestehen der NATO. Lassen Sie uns mal in die Geschichte zurückblicken. Vor welchem Hintergrund wurde sie denn nur wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gegründet?
Es gab am Anfang die Überlegung beim Präsident Roosevelt, der aber in den letzten Kriegstagen gestorben ist, der im Grunde die Verwirklichung der Ideen, die er gebracht hatte, die Vereinten Nationen, auch die NATO als Verteidigungsbündnis, aber als Sicherheitsarchitektur auch für Gesamteuropa, einschließlich der Sowjetunion damals. Das gab es so nicht mehr, aber es gab die Sowjetunion, die die erste Atombombe zündete 1948. Es gab die Schwierigkeiten mit Berlin, mit Berlin-Blockade, mit der Schwierigkeit, die Westberliner Bevölkerung zu versorgen. Es gab die Errichtung eines kommunistischen Regimes gegen frei gewählte Regierung in der Tschechoslowakei. Es gab den Aufbau dann auch der DDR, die ist etwas jünger gewesen als der Aufbau der Bundesrepublik, aber auch die würde dieses Jahr auf 75 Jahre zurückblicken. Und all das und auch der Koreakrieg, die Suezkrise trugen dazu bei, dass die NATO A gegründet wurde 1949 und dann immer größer wurde, weil immer mehr sich unter ihren Schutzschirmen bewegten. Und schließlich kriegten auch wir Deutsche, Westdeutsche, dieses Angebot, da mitzumachen. Allerdings muss man dazu fügen, es gibt das schöne Wort des ersten Generalsekretärs der NATO, Lord Ismay, der sagte, die NATO wurde gegründet, und ich zitiere das in Englisch: "To keep the Russians out, the US in and the Germans down." Also die Russen draußen zu halten, die Amerikaner in Europa zu halten und die Deutschen klein zu machen oder halten. Das gelang ja auch am Anfang, obwohl wir in der Zeit dann ab 1955, als wieder Bundeswehr errichtet wurde und in den fortfolgenden Jahren wahnsinnig viele Soldaten per Wehrpflicht verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Das ist abgeschafft worden oder zur Ruhe gestellt worden unter dem damaligen Verteidigungsminister Guttenberg. Und nun wird man ja sehen, ob in der derzeit laufenden Diskussion wieder so eine andere, sicher andere Art der Wehrpflicht herauskommen wird. Denn wenn man ganze Jahrgänge jetzt wieder verpflichten wollte und insbesondere auch Mädchen dazu verpflichten wollte, dann wären das viel zu viele Personen und so viele Plätze hätte man gar nicht.
Jetzt sind Sie ja fast schon wieder bei der Zukunft angelangt, also einen schönen Bogen geschlagen, aber bleiben wir doch noch mal kurz in der Vergangenheit, bleiben wir bei 1949. Warum fand die Gründung denn erst 1949 statt? Die Vereinten Nationen zum Beispiel hat man noch während des Weltkriegs bereits ins Leben gerufen. Hat man sich da einfach Zeit gelassen oder war 1949 das eine überhastete Gründung angesichts dann neuer Bedrohungen? Also warum fand das gerade zu diesem Zeitpunkt statt?
Überhastet war das sicher nicht, aber man hatte zunächst natürlich andere Sorgen und mit Blick auf Europa hat natürlich auch, haben die USA und auch Kanada gesagt, naja, so viel haben die sowieso nicht zu bieten, die Belgier, die Niederländer, die Luxemburger. Denn der belgische Verteidigungs-, der belgische Außenminister Belville hatte schon sehr früh angefangen zu sortieren, mit wem sollten wir in Zukunft zusammenarbeiten und stärker zusammenschließen. Das waren eben die Benelux-Staaten, also Belgien, Niederlande, Luxemburg. Das waren auch dann Italien und Frankreich. Mit denen hatte er schon sozusagen Vorgespräche geführt für eine Kooperation. Und dann kam unter dem Eindruck all dessen, was ich vorhin erwähnt habe, also Korea-Krise, Korea-Krieg, Suez-Krise und Auseinandersetzungen darüber, wer beherrscht den Suezkanal, der damals ja noch unter britischer Verwaltung stand, wie das gesamte Ägypten. Wer beherrscht das alles und wer kann dann sinnvoll was machen? Und ist dazu dann nicht auch nötig, war die Überlegung, die USA und Kanada mit reinzunehmen aus der Sicht der Europäer? Deren Ansicht war das. Und die Amerikaner hatten ja, wie gesagt, eben schon von sich aus auch gedacht, wir brauchen da was. Wir müssen die irgendwie einhegen. Im Grunde wollten sie alle im Grunde reinigermaßen gleich stark machen, damit nicht wieder die Katastrophe passierte, die im Zweiten Weltkrieg passiert war. Die Deutschen marschierten durch Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich durch und auch durch Polen etc. Das sollte eben gemeinschaftlich verhindert werden. Und unter dem Eindruck kam es dann, das braucht ja schon ein bisschen Vorbereitungszeit, dazu 1949 im April, die Unterzeichnung des ersten Vertrages in Washington, D.C., wo dieses Jahr eben auch der 75. Geburtstag gefeiert wird, wie auch der 50. dort gefeiert worden ist. Und nun guckt man natürlich unter dem Eindruck der russischen Aggression gegen die Ukraine sozusagen mit neuem, beruhigtem Blick auf die Zukunft der NATO, weil sie gestärkt worden ist.
Jetzt hatten Sie vorhin angesprochen, dass die eigentliche Idee dieser Sicherheitsarchitektur in Europa war, dass man die Sowjetunion mit einbezieht. Die NATO ist dann aber im Laufe der Geschichte der klare Gegenspieler des Warschauer Paktes, also gegen die Sowjetunion, hat sich so herausgebildet. Wie war denn die Reaktion der Länder, die eben nicht beteiligt waren an der NATO ursprünglich, auf die Gründung dieses Bündnisses? Also wie hat die Sowjetunion darauf reagiert, aber wie hat auch China darauf reagiert, die auch nicht Teil waren? Und die Bundesrepublik, Sie hatten das angesprochen, war am Anfang auch nicht Teil. Wie waren die Reaktionen dort?
Also in Deutschland war das ja hoch umstritten, ob man da Mitglied werden sollte oder wollte. Adenauer befürwortete das sehr stark. Der befürwortete sehr stark die Westbindung des Westteils Deutschlands, der übrig geblieben war, in den drei westlichen Besatzungszonen, wenn man so will, also Frankreich, Großbritannien und USA. Im Osten sah man natürlich komplett anders die ganze Geschichte. Der Warschauer Pakt kam ja auch nicht unmittelbar 1949 zustande, sondern es dauerte ein paar Jahre, bis die Sowjetunion ihr Machtareal sozusagen arrondiert hatte und überall in den ost- und südosteuropäischen Ländern verlässliche, wenn man so will, aus ihrer Sicht verlässliche Regierungen etabliert hatte, kommunistische Regierungen natürlich. Und dann wurde der Warschauer Pakt gegründet, dann wurde der Comecon gegründet, der Wirtschaftspakt der Osteuropäer unter der Führung der Sowjetunion. Andere Länder haben sehr unterschiedlich reagiert. Die traditionell neutralen Staaten wie beispielsweise Schweden, Finnland, die haben sich zurückgehalten. Auch die Norweger erst lange Zeit sind später Mitglied geworden. Österreich wurde 1955 zwangsweise neutral, weil die Sowjetunion forderte beim Abzug ihrer reichhaltigen Truppen auch in Österreich, dass die Österreicher dann, wenn sie wieder frei werden sollten, eben unabhängig und neutral bleiben sollten. Das haben die Österreicher erfüllt. Das ist dort mittlerweile zu einer Art Ideologie oder einem Grundverständnis von Staatlichkeit geworden, was der Realität meines Erachtens nicht entspricht, aber das ist eine andere Frage. Die Chinesen waren ja 1949 erst wirklich etabliert worden. Die People's Republic of China, wie man in Englisch sagt, oder die Volksrepublik China unter kommunistischer Führung, ohne Taiwan. Da ging der Bürgerkrieg ja erst zu Ende, der vorher getobt hatte, und die bürgerlichen Kräfte waren auf die Insel zurückgeschlagen worden unter Chiang Kai-shek. Die verhielten sich zunächst mal im Grunde nicht wirklich dazu, was da in Europa und Amerika passierte, weil das war weit weg und die hatten andere Sorgen. Die mussten ihre Bevölkerung ernähren nach dem Bürgerkrieg, der vieles zerstört hatte etc. Auch andere Nationen und Länder haben da keine große Rolle gespielt, wie beispielsweise Japan oder so, die ja auch Kriegsverlierer waren. Aber das wurde am Anfang nicht so wirklich wahrgenommen. Und die NATO war ja auch am Anfang nicht aktiv im engeren Sinne, lange Jahre, Jahrzehnte. Denn sie war im Grunde zwar ein Militärbündnis, das viel übte und auch mit viel PR übte. Also es wurde immer viel Lärm gemacht darum, wenn große Mengen an amerikanischen Soldaten nach Europa verlegt wurden, damit gemeinschaftlich geübt wurde. aber sie kamen ja im Grunde, und das ist eigentlich auch der Sinn der Militärs, nicht zum Einsatz. Also im Sinne von Clausewitz, im Grunde, wenn man für den Krieg vorbereitet sein will, sollte man sich darauf vorbereiten, aber ihn möglichst nie wirklich haben.
Jetzt haben Sie auch angesprochen schon am Anfang, dass die NATO immer wieder erweitert wurde, auch zum Teil unter Kritik einzelner Mitgliedsländer, wie beim Beispiel der Türkei, die sich zunächst gegen den Beitritt von Schweden und Finnland gewehrt hat. Im Laufe der Jahrzehnte nach der Gründung wurde sie aber immer wieder Stück für Stück erweitert. Verlief dieses Wachsen des Bündnisses denn auch in der Vergangenheit eher reibungslos oder war es oft ähnlich wie jetzt mit der Türkei und Schweden und Finnland, dass ein Mitgliedsland versucht hat, irgendetwas für sich dabei herauszuholen, indem es bestimmte Beitritte blockiert hat, oder ging das eher reibungslos und ohne Probleme und Hindernisse über die Bühne?
Also in der Anfangszeit ging es weitgehend reibungslos, bis auf die Tatsache, als Deutschland beitreten sollte. Das war natürlich auch nicht unumstritten, was man ja verstehen kann, denn die einstigen Gegner, das war ja noch nicht so lange her, 1939, als wir 55 dann Mitglied wurden, die hatten das ja noch in frischester Erinnerung. In vielen Familien waren der Vater, der Bruder, was weiß ich, auch immer, umgebracht worden als Soldat von deutschen Soldaten, und mit denen sollte man jetzt zusammen verteidigen. Das war natürlich sehr befremdlich für viele Menschen. Politiker sahen das eher als eine Chance, uns Deutsche einzuhegen und sozusagen im Sinne von Lord Ismay klein zu halten. Aber die breite Masse der Bevölkerung war da sicher nicht in allen Teilen beteiligt. Ich habe jetzt keine Umfragen von damals im Kopf. Die gab es ja in dem Umfang auch noch nicht so stark, wie es die heute gibt. Aber es gab schon viele Schwierigkeiten, und die zweite Schwierigkeitswelle entstand dann, als der Eiserne Vorhang gefallen war, die Berliner Mauer gefallen war und erst recht, als dann die Sowjetunion sich auflöste und der Warschauer Pakt sich auch demzufolge auflöste. Da war ja dann die Frage, was machen wir mit all diesen neuen jungen Staaten, die da entstanden sind, Estland, Lettland, Litauen. Polen als jungen Staat zu bezeichnen wäre eine Frechheit, aber auch die waren in ihrer Unabhängigkeit neu. Wie auch viele andere Staaten Südosteuropas, die Tschechoslowakei hatte sich gerade geteilt zwischen Tschechen und Slowaken. Die Ungarn, Tschechen und Polen waren dann die ersten, die beitraten. Das lag zum Teil daran, dass deren bewusst sehr antikommunistische, antisowjetische Staats- und Regierungschefs wollten in die Arme der NATO und wollten dadurch geschützt werden vor einem Rückfall der Russen in alte Attitüden, in alte Verhaltenseinstellungen, und so waren sie die Ersten, die sehr viel Druck gemacht haben. Es gab damals auch im Westen bis hinein in die amerikanische Verwaltung und die amerikanische Regierung Stimmen, die sagten, nun wollen wir sie nicht gleich alle aufnehmen, sondern Stück für Stück. Die sind ja im Grunde noch gar nicht im Grunde reif für den Beitritt. Das heißt nämlich beispielsweise, das Militär muss wirklich den zivilen, gewählten Politikern untergeordnet sein. Das mussten die ja erst noch lernen, das war ja vorher nicht so, da gab es ja strikte Befehlsstrukturen durch die Partei. Und da musste sich ja erst was herausbilden, das tat sich in diesen Staaten natürlich relativ leicht, weil es gab in Polen wie in Tschechien, wie in Ungarn eine Opposition, die sich über die Jahre gebildet hatte. Beide hatten quasi von der Sowjetunion niedergeschlagene Revolutionen hinter sich. Man denkt an Ungarn 56, an Tschechien 68, an Polen 80, 81, die Ausrufung des Kriegsrechts. Und da parallel dazu hatten sich dann jeweils Oppositionspolitiker herausgebildet, die teilweise im Gefängnis saßen dann über lange Jahre, wie Havel, wie Berlanger und andere. Und die hatten natürlich ein ganz anderes, schon tieferes Verständnis, was heißt Demokratie, was heißt auch die Priorität der Politik gegenüber dem Militär und gegenüber anderen Teilen des Staatsapparates, die es in der Vergangenheit so nicht gegeben hatte. Insofern konnte man die als Erste aufnehmen und war dann bei den anderen etwas zögerlicher. Nicht zuletzt auch deswegen, weil man am Anfang auch dachte, bei Jelzin und auch in der Anfangszeit von Putin, naja, vielleicht werden die doch so demokratisch, wie wir es mal waren. Oder wie wir es sind und hoffentlich auch bleiben. Und das ging dann nicht so ganz friktionslos über die Bühne. Da gab es schon auch Internkritik in Deutschland und andernorts. Wir Deutschen hatten ja beim Einheitsvertrag 1990 unterschrieben, dass wir, solange sowjetische Soldaten oder russische Soldaten dann hinterher in Ostdeutschland stationiert sind, und das waren an die 300.000 bis 94, sukzessive wurden es immer weniger, dass wir, solange keine NATO-Installationen im Osten Deutschlands installieren, daraus schlossen manche, wir sollten sowieso als NATO nicht weiter in den Osten gehen.
Ja.
Und das ist eine Diskussion, die bis heute nicht ganz zu Ende gedacht und diskutiert worden ist, aber vertragstechnisch ist so etwas nie zugesagt worden. Die Russen hatten allerdings am Anfang, insbesondere Jelzin, auch Hoffnung, dass Clinton dann nicht so weit gehen würde, wie er dann am Ende doch gegangen ist, nämlich indem er erst die drei aufnahm und weitere dann.
Das, was Sie jetzt beschrieben haben, auch dieser Konflikt zwischen der Politik und den Militärs, die sich gegenüberstellen, der NATO wurde und wird immer wieder vorgeworfen, dass sie verfolge als militärisches Bündnis ganz eigene Interessen, insbesondere dann militärische Interessen natürlich, und sie stehe den friedlichen, den politischen Lösungen oder Kompromissen im Bezug auf Konflikten immer wieder im Wege. Was ist denn dran an dieser Kritik? Also verfolgt die NATO wirklich die eigenen Interessen oder ist es eher so, wie Sie vorhin mit Clausewitz zitiert haben, dass man sich eigentlich nur auf den schlimmsten, auf den Worst Case vorbereitet, auf den schlimmsten Fall, um vorbereitet zu sein, aber gar nicht wirklich diese rein militärischen Interessen, wie immer vorgeworfen wird, verfolgt?
Ich glaube, man muss da zwei Dinge verfolgen. Zum einen ist natürlich das Militär selber von einem großen Eigeninteresse getrieben, die neuesten, schönsten und besten Waffen zu haben, was ein berechtigter Wunsch ist, der aber natürlich an die Grenzen der Finanzierbarkeit häufig stößt. Und zum anderen muss man in der Politik aufpassen, dass nicht Politiker groß werden, die meinen, die Militärs sind sehr schnell einsetzbar, beispielsweise zum Schutz der Außengrenzen, beispielsweise zum Schutz von Unruhen im eigenen Land oder so. Wir hatten diese Diskussion ja 1968, wo die Notstandsgesetze verabschiedet worden waren, gegen großen Widerstand innerhalb der Bevölkerung, wo eben diskutiert wurde, kann man das Militär und wenn ja, wann einsetzen, wenn es zu großen Unruhen kommt. Man hat dann schließlich einen Kompromiss gefunden, mit dem haben wir dann seitdem ganz gut leben können, denke ich, sowohl in Westdeutschland als auch dann jetzt in Gesamtdeutschland. Man muss immer aufpassen beim Militär und sich erinnern an einen schönen Spruch von Dwight D. Eisenhower, der zunächst der erste NATO-Oberkommandierende in Europa war als amerikanischer General, nachdem er die ganzen Länder Frankreich, Belgien, Niederlande etc., Luxemburg befreit hatte von der Nazi-Herrschaft, wurde er erster Kommandeur, Sakeur heißt das, Supreme Allied Commander Europe, das ist immer ein Amerikaner. Und der wurde ja später dann Präsident. Und als er sich verabschiedete aus seinem Präsidentenamt, da sprach er die sehr bemerkenswerten Worte, man müsse sich vor dem militärisch-industriellen Komplex hüten. Das heißt, die Militärs gehen dann sehr schnell und sehr gerne, natürlich auch, weil sie täglich Umgang haben mit der Industrie, eine Allianz mit der Industrie ein und dann wird da manchmal etwas getrickst, dass man den Politikern sagt, also jetzt müssen wir aber unbedingt diese Form von Waffe haben oder wir müssen dieses Flugzeug haben oder jenen Panzerspähwagen haben. Da sind ja dann manchmal auch Einflüsse unterwegs, die nicht nur sachlich begründet sind. Da steht natürlich dann das industrielle Interesse dahinter, das dann sehr schnell dann zum Interesse wird zur Erhaltung der Arbeitsplätze. Daran krankt ja auch die europäische Industrie und die Zusammenarbeit in der Militärindustrie, dass jeder Einzelstaat seine Industrie hat und die Arbeitsplätze, die dort vorhanden sind, halten will. Weil der jeweils regierende Politiker weiß, wenn er die jetzt willentlich oder unwillentlich fahrlässig aufgibt, kriegt er beim nächsten Wahlen die Quittung.
Also spielt eher eine Art Lobbyismus mit zusätzlicher Dimension hier eine große Rolle bei der Frage, ob die NATO ihre eigenen Interessen verfolgt.
Ja, das ist eine sehr starke Lobbyistentätigkeit, die es gibt. Die kann man beobachten, wenn man genau in die Einzelheiten schaut, wenn man die Verbindung zwischen Politik und Industrie sieht. Wenn man sich beispielsweise erinnert, dass der frühere Entwicklungsminister der FDP von vor drei Perioden jetzt mittlerweile bei Rheinmetall tätig ist. Oder wenn man in die USA schaut und sieht, dass da immer wieder Generäle, aber auch von uns Generäle, in die amerikanische oder deutsche Rüstungsindustrie abwandern, nach ihrer aktiven Zeit, um als Berater tätig zu sein.
Ja.
Nicht zuletzt deswegen natürlich, weil sie die Verbindungen haben. Und wenn ein General X im Bundeswehrbeschaffungsamt anruft, kennt er Leute längere Jahre, fünf Jahre, sagen wir mal, die er anrufen kann und die werden ihm auch zunächst mal zuhören und die werden ihn nicht direkt, also das ist hier Lobbyismus, ich rede nicht mit dir, sondern man trifft sich zum Essen, man ist ja seit langem bekannt, manchmal auch befreundet und kann so Einfluss nehmen auf eine Weise, die in der Öffentlichkeit so nicht ohne weiteres nachvollziehbar ist. Und da gibt es dann Pushs, die wirken, ohne dass wir es in der Öffentlichkeit manchmal hinreichend wirklich wissen.
Verstehe. Wenn wir uns jetzt nochmal der NATO selbst widmen und wir blicken ja auf 75 Jahre NATO und mit Blick auf den erst kürzlich stattgefundenen Zuwachs Schweden und Finnland, wir haben es ja schon angesprochen, kann man ja sagen, die NATO ist weiterhin lebendig, sie bekommt neue Mitglieder. Sie hat also 75 Jahre lang doch durchaus einen gewissen Erfolg vorzuweisen. Jetzt wäre aber die Frage, inwiefern kann man denn den Erfolg dieses Bündnisses überhaupt messen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr schwierige Antwort, die man da geben muss, weil man kann den Erfolg nicht ohne weiteres messen, wie den Erfolg, den ein Autobauer oder ein iPhone-Hersteller messen kann. So und so viel hat er verkauft. Der Industrie-Rüstungsbetrieb kann natürlich messen, wie viel Flugzeuge hat er verkauft, wie viel Panzer hat er verkauft. Deswegen gibt es eben ja auch immer den Druck, wir brauchen was Neues. Dann gibt es den Druck, das in Kooperation zu machen, wie beim Eurofighter zwischen Deutschland, Frankreich und Spanien. Und andere kamen dann später dazu, wie Italien. Da gibt es natürlich auch dann wiederum Abstimmungsschwierigkeiten. Wer will was in welchem Flugzeug? Wer will das Flugzeug zu was nutzen? Das ist dann unterschiedlich akzentuiert. Also da gibt es eine Menge von Schwierigkeiten, die zu überwinden sind. Und insofern ist es etwas schwierig zu bewerten, was hat die NATO geleistet. Aber wenn wir jetzt nicht nur auf den aktuellen Ukraine-Krieg gucken, sondern auch zurückblicken auf die Geschichte der NATO, dann kann man sagen, es gab an verschiedenen Stellen wirklich Einsätze, die aus meiner Sicht sinnvoll gewesen sind. Wir haben dazu beigetragen, dass in Bosnien erstens der Krieg beendet wurde, zweitens, nachdem die Diplomaten den Dayton-Frieden erzwungen haben in langen Verhandlungen in dem gleichnamigen Ort in den USA, dann hat die NATO mit ihrer Truppe dazu beigetragen, dass die beteiligten Kriegsparteien entwaffnet wurden, voneinander ferngehalten wurden zunächst. Man hat die Situation so in den Griff bekommen, dass auch demokratische Strukturen sich langsam aufbauen konnten. Das ist zwar nicht vollends gelungen, weil natürlich auch da die Lage sehr zersplittert ist, beispielsweise in Bosnien zwischen den Kroaten, den Muslims und den Serben, die in diesem Staat zusammenleben sollen. Die wollen das halt nicht alle so, wie wir uns das gedacht haben im Dayton-Friedensabkommen. Da muss man eben sehen, wie man das hinkriegt. Das kann man aber nur begrenzt, haben wir mittlerweile gelernt, von außen beeinflussen. Wir waren nach 9/11 erstens zur Hilfe geeilt in den USA mit Luftraumüberwachung als NATO, mit gemeinsam besetzten, von verschiedenen Nationalitäten besetzten Menschen im Cockpit, in der Ausstattung der Überwachungsflugzeuge, die ja sehr komplex innen ausgestattet sind mit Radaranlagen der unterschiedlichsten Art, um zu erkennen, kommt da irgendein Flugzeug und wenn ja, woher kommt es und zu welcher Nationalität gehört es, etc. etc. Wir haben dann im Folge dessen im Afghanistan-Krieg, den die USA begannen, gegen Osama bin Laden und seine Terroristen in Afghanistan mitgemacht nach einer Anfangsphase. Das erweist sich im Nachhinein eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, als Fehlschlag. Das ist am bedauerlichsten natürlich für diejenigen Menschen in Deutschland, in den USA und andernorts, die dort in Afghanistan ihre Brüder, Töchter, Söhne verloren haben.
Ja.
Da sind ja viele gestorben, teilweise Selbstmorde, teilweise eben aber auch durch Kampfhandlungen, die dort stattfanden. Und das ist kein eindeutiger Erfolg gewesen der NATO. Der Einsatz, der war sehr schnell geplant, zu schnell geplant wahrscheinlich, zu wenig nachgedacht vorher, was machen wir wie. Der Druck innenpolitisch in den USA war natürlich groß, das zu machen auf Bush Junior. Aber das hat sich nun im Nachhinein herausgestellt, das war vielleicht ein Fehler, denn vor allem Frieden schaffen können wir so nicht ohne weiteres. Man kann Frieden eben nicht nur mit Militär schaffen, man muss auch andere Randbedingungen dazu bedenken. Und schon gar nicht kann man dann unsere Art der Demokratie und des Regierend sozusagen übertragen auf andere Nationen, die dahingehend überhaupt keine Tradition haben.
Das ist ein gutes Stichwort. Nur mit militärischen Mitteln kommt man vielleicht nicht zu einer Einigung oder zu einem Frieden. Wenn wir uns den aktuellen Konflikt in der Ukraine auch angucken, da gibt es immer wieder die Erzählung, die NATO insbesondere oder die USA hätten Putin im Prinzip dazu gedrängt, gezwungen anzugreifen, weil er sich in die Ecke gedrängt gefühlt hat durch die NATO-Osterweiterung. Die NATO ist immer näher an Russland herangerückt und Putin blieb am Ende ja gar nichts anderes übrig, um seine eigenen Interessen zu verteidigen, als einen Präventivschlag dann zu führen gegen einen der potenziell nächsten Kandidaten für eine NATO-Erweiterung, in diesem Fall eben die Ukraine. Was ist an dieser Erzählung dran, dass wie begründet Putin diese Geschichte denn konkret und stimmt sie so? Also hat die NATO sich unrechtmäßig immer weiter Russland angenähert?
Nicht angenähert im engeren Sinne, sondern einfach die Grenzen in Richtung Russland verschoben hat sie zweifelsohne. Aber das natürlich aufgrund des Willens der einzelnen Nationen, die in die NATO hineingegangen sind. Und die auch bestimmte Kriterien erfüllen müssen, bevor sie Mitglied werden können, die ich versuchte vorhin zu skizzieren. Also das Militär muss unter politischem Kommando stehen und das Militär muss sich den politischen Weisungen fügen und kann dann nicht ein Eigenleben entwickeln, wie es in der Vergangenheit gewesen war. Natürlich gibt es dann immer noch kommunizierende Röhren zwischen Militär und Politik, wo auch ja Sachverstand beim Militär abgefragt werden muss und kann und soll. Aber das ist eine andere Frage. Also ich denke, es sind drei Faktoren, die dazu beigetragen haben. Zum einen ist es sicher richtig, dass die Amerikaner speziell, das ist ja auch dokumentiert durch Äußerungen von Victoria Nuland, die damals im Sicherheitsrat der amerikanischen Regierung war, und beim Maidan stark mitgemischt hat, dass die natürlich die Opposition gefördert haben. Das haben die Amerikaner aber immer gemacht. Das machen sie auch jetzt überall auf der Welt, dass sie Opposition fördern. Das ist manchmal in der Vergangenheit sehr fürchterlich schiefgegangen. In Chile beispielsweise, in anderen Orten Lateinamerikas, teilweise auch in Afrika. Nun, ob das in der Ukraine am Ende schief geht, weiß man noch nicht. Das wird man sehen. Also die Amerikaner haben da sicher eine Rolle gespielt, aber auch wir Europäer haben ja, viele Politiker sind auf den Maidan gezogen und haben dort die Demokratiebewegung unterstützt. Das hat Putin sicher nicht gefallen. Die Ukraine hat eine eigene Geschichte, die sehr russisch ist und ukrainisch zugleich. Das mag eine zweite Rolle gespielt haben und eine dritte, nicht zu vernachlässigende Rolle spielt bei der ganzen Angelegenheit, glaube ich. Putin, der ja nun gerade wieder zum dritten oder vierten oder fünften Mal wiedergewählt worden ist und quasi auf Lebenszeit, für 5 Jahre zwar, aber immer weiter regiert, der ist innenpolitisch ja nicht unumstritten gewesen. Das zeigt beispielsweise die Ermordung Nawalnys, des stärksten Oppositionsführers in Russland, der erst lange im Knast war, dann fast vergiftet worden wäre, in Deutschland wieder aufgepäppelt worden ist, wenn ich das so sagen darf, aber trotzdem zurückging. Wieder in den Knast kam und da jetzt gestorben ist und man darf wohl vermuten, dass das nicht ganz freiwillig war, der Tod, den er da erlitten hat, sondern dass ihm die Folterknechte da durchaus in den Tod befördert haben. Putin war also innenpolitisch in der Vergangenheit immer weiter umstritten. Die Renten waren schlecht, die industrielle Produktion war niedrig, die Gesamtsituation der Bevölkerung war nicht sehr erfreulich. Es gab schon große Proteste nach bestimmten Präsidentenwahlen auch. Das alles hat er niedergekartätscht, wenn man so will, und hat jetzt diesen Krieg begonnen, glaube ich, auch in der Erwartung erstens, dass es schnell gehen würde und zweitens in der Hoffnung, dass er dadurch quasi als strahlender Sieger hervorgehen kann und wie einst die alten Römer dann durch die Straßen Moskaus sich feiern lassen könnte. Das hat so nicht geklappt. Es gibt auch intern, wenn man sehr genau hinhört und hinschaut, ich spreche gelegentlich mit Menschen, die häufiger dorthin fahren, in den entlegeneren Republiken der Russischen Föderation, aus denen bevorzugt Menschen zum Militärdienst eingezogen worden sind bisher, gibt es leise Kritik daran, was da passiert, wie ihre Jungs verheizt werden, ohne große Vorbereitung, ohne ordentliche Ausrüstung. Die Eltern müssen teilweise die Schlafsäcke und ich weiß nicht, was alles selber kaufen, bevor die da in den Krieg ziehen. Und dann kommen viele von ihnen eben nicht wieder und oder allenfalls eben als toter Sohn, das ist natürlich eine Sache, die sich langsam aufbaut und wo man nicht weiß, wann Putin da auch innenpolitisch so viel Druck kriegt, dass er dann doch zu einem Friedensschluss kommen will, auch wenn wieder seine eigene Überzeugung. Die hat er ja vor dem Beginn des zweiten Teils des Ukraine-Krieges 2022 und 2021 in einer Rede schon mal sehr stark dargelegt. Er verbindet das, ich würde sagen, in einem Konvolut von Verschwörungstheorien, wo er sich denkt und argumentiert und auch geschrieben hat, dass die Ukraine eigentlich immer russisch war und dass sogar Russland im Grunde über die Ukraine, über die Kiewer Russ, wie es so schön heißt, orthodox missioniert worden ist und die Staatlichkeit Russlands auch eigentlich ursprünglich dort liegt und das eben ein großes russisches Reich war. Da geht er dann weiter zurück bis zu Alexander dem Großen, Katharina der Großen und so und sieht sich wahrscheinlich auch ein bisschen als Erbe von denen, um das alles wieder herzustellen. Und was ihm natürlich auch besonders aufgestoßen sein dürfte im Laufe seiner Präsidentschaft und Ministerpräsidentschaftsjahre, waren die Zeiten Obamas, der dann Russland ja in der Öffentlichkeit als Regionalmacht bezeichnete. Und das war natürlich gegenüber der Atommacht und der flächenmäßig ja riesigen Russischen Föderation eine sondermäßige Frechheit, die er auch nicht auf sich sitzen lassen wollte. Er will ja nicht ein Regionalfürst sein, sondern er will ein Keyplayer sein. Das ist er jetzt sicher nicht mehr. Denn ohne die chinesische Hilfe könnte er nicht überleben und könnte er den Krieg nicht weiterführen. Die Chinesen, die sind diejenigen, die illegalerweise aus unserer Sicht Mikroprozessoren liefern für alle möglichen Kriegsgeräte, die er immer wieder braucht. Die Kriegsproduktion ist ja sehr hochgefahren. Und insofern ist das natürlich auch eine Veränderung in der Weltordnung oder Weltunordnung, wie man auch immer will, die dazu führt, dass Europa sich auch neu überlegen muss, neben der NATO, sind wir als Europäische Union darauf gemeinsam vorbereitet, noch eine Rolle zu spielen in der Welt? Und tun wir das gemeinsam oder haben wir weiterhin diese Kakophonie zwischen Ungarn und Orban auf der einen Seite, Meloni vom rechtsradikalen Flügel mit der Lega Nord in Italien und möglicherweise ab 2027 von ihrem Nachbarn hier im Saarland, von den Franzosen, wenn dort Marine Le Pen gewinnen sollte, die Präsidentschaftswahlen. Dann hätten wir eine ganz andere Lage, dann würden wir wieder schrumpfen auf eine Wirtschaftsgemeinschaft und die offenen Grenzen und all das, möglicherweise auch der Euro, wären passé und dann wären wir auch nur noch Zwerge im Konzert der Großen.
Also es sind wesentlich mehr Gründe als nur die NATO und ihre Osterweiterung, die für...
Die ist, glaube ich, eigentlich nur so eine Rechtfertigung nach außen, genau, der Versuch einer Rechtfertigung, aber das ist nicht der entscheidende Grund. Ja, also die NATO ist ja auch nie dadurch aufgefallen, dass sie aggressiv geworden ist und irgendwo von sich aus einen Krieg begonnen hat gegen jemanden. Es sei denn in der Interpretation von Herrn Vucic aus Serbien, der dann immer behauptet, die NATO habe illegalerweise Serbien bombardiert, aber der damalige Sprecher von Milosevic, dem damaligen Herrscher Serbiens, Vucic, war eben derjenige, der damals sprach für Milosevic und hat das so internalisiert, dass illegalerweise man da eingegriffen hat, als 400.000 Kosovo-Albaner haben flüchten müssen vor der serbischen Art und Weise, wie die im Kosovo gewütet haben, wo es ja auch viele Tote gab vorher schon. Was wir dann beendet haben, allerdings eben ohne zunächst mal einen Sicherheitsratsbeschluss, den man eigentlich hätte haben sollen nach Artikel 51. Das hat man zunächst verzichtet. Man hat dann hinterher als sozusagen fait accompli, als alles fertig war, eine Sicherheitsratsresolution verabschiedet, 1244, die jetzt gilt. Die führt dann wiederum auch dazu, dass die Russen sagen, also es ist alles illegal, die Unabhängigkeit des Kosovo, und viele andere sagen, es ist legal, aber wenn wir auf die Europäische Union gucken, der 27 Staaten, gibt es dann nach wie vor 5, die die Kosovo-Unabhängigkeit nicht anerkennen. Aus internen Gründen, wie Spanien, weil dann müssten sie auch darüber nachdenken, was ist mit Katalanien, müssen wir denen auch die Unabhängigkeit, und die Slowaken haben auch ihre Minderheit, der Ungarn beispielsweise und andere haben auch ihre Minderheiten. Europa ist ein komplexes Gebilde und die NATO ist ein komplexes Gebilde. Es gehört viel politischer Mut dazu, das immer durch die Unfairen der Gegenwart zu führen, ohne zum Wahlverlierer zu werden. Mhm. Und man muss im Grunde die Politiker, die das mit Werbe machen, bewundern, dass sie das hinkriegen und auch die Leute hinter sich bringen. Denn die Zeiten werden ja nicht einfacher.
Bleiben wir kurz bei der Komplexität und auch noch eine letzte Frage zur Ukraine. Welche Rolle spielt die NATO denn in diesem Konflikt? Spielt sie überhaupt einen Konflikt? Ist sie, wie viele ja befürchten, ist sie aktive Kriegspartei? Wie würden Sie das einschätzen? Welche Rolle spielt die NATO im Krieg zwischen Russland und der Ukraine, die kein NATO-Mitglied ist?
Erstens hat die NATO ja gesagt, oder zumindest Teile der NATO sagen, die Ukraine solle langfristig Mitglied werden. Der frühere Generalsekretär der NATO und frühere dänische Ministerpräsident Rasmussen hat ja sogar gefordert, die Ukraine solle jetzt sofort NATO-Mitglied werden. Das halte ich für blühende Blödsinn, denn das würde ja bedeuten, dass am Ende wir alle übrigen NATO-Partner dann ihr auch mit Soldaten zu Hilfe eilen müssten oder zumindest entscheiden müssten, ob wir es tun. Denn in jedem Einzelfall des Artikel 5 des NATO-Vertrages kann jedes Land entscheiden, beteiligt es sich an einer solchen Aktion oder nicht. Das hängt ja dann davon ab, haben wir überhaupt Fähigkeiten, die sinnvoll da einzusetzen sind? Haben wir Soldaten und Soldatinnen, die da sinnvoll einzusetzen sind? Können wir das für unsere Bevölkerung verantworten? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, die Ukraine sicherlich nicht beitrittsreif ist, für die, weder für die NATO noch für die Europäische Union. Das ist, wenn überhaupt, ein Ziel in 10, 15, 20 Jahren, wenn der Krieg mal zu Ende ist. Am Beispiel Zypern kann man zeigen, dass es schlecht ist, Leute aufzunehmen, Staaten aufzunehmen, die geteilt sind. Die zypriotische Insel ist ja durch den NATO-Partner Türkei geteilt, der da irgendwann mal seine Soldaten auf einen Teil der Insel geschickt hat und seitdem da nicht mehr weggegangen ist. Das ist eine komplexe Situation, die immer wieder zu Schwierigkeiten führt, innerhalb der Europäischen Union, aber auch innerhalb der NATO. Insofern ist da im Moment ein ziemlicher Stillstand. Ich fürchte ehrlich gesagt, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, das merkt man ja auch jetzt schon in Berichten aus der Ukraine, selbst in der Ukraine selber werden die Leute kriegsmüde, was ja nach 2 Jahren kein Wunder ist.
Klar, ja.
Viele Familien haben ihre Kinder, ihre Ehemänner verloren oder so. Und der Aderlass der jüngeren Bevölkerung ist immens. Die Millionen an Flüchtlingen, die außerhalb der Ukraine jetzt leben, natürlich massenhaft Frauen und Kinder, aber auch etliche mittelalte Männer, die fehlen in der Ukraine an allen Ecken und Enden. Die neue Mobilmachungsgeschichte hat sich nicht wirklich so richtig bewährt, muss man sagen, hat nicht wirklich gezogen. Der ukrainische Präsident musste naturgemäß im Krieg jetzt die Wahlen verschieben, die eigentlich fällig gewesen wären. Und so stehen wir vor einer ziemlich schwierigen Situation. Und irgendwann kommt es möglicherweise dazu, dass man doch bestimmte Gebiete abtreten wird müssen, wie zum Beispiel die Krim oder so, um zu einem Frieden zu kommen. Und dann kommt die wesentliche Frage, wie garantieren die anderen diese friedliche Situation, diesen neuen Frieden mit Soldaten, ohne Soldaten, mit NATO-Soldaten, mit EU-Soldaten oder wie? Mit welchen Garantien wirklich des Eintretens, auch physischen Eintretens, falls die Russen dann doch wieder losschlagen würden? Das sind alles Fragen, die vollkommen ungeklärt sind, die hier und da und dort vorgedacht werden, die aber dann auch entschieden werden müssen irgendwann mal. Und wenn im kommenden Monat in der Schweiz eine Friedenskonferenz stattfindet, ist die ja noch sehr unvollkommen, weil weder die Russen daran beteiligt sein werden, noch Amerikas Präsident Biden, der ukrainische Präsident fliegt im Moment durch die Welt, um auch in Asien dafür zu werben, für diese Friedenskonferenz. Aber im Grunde wird das Ergebnis dieser ersten Konferenz kein großes sein, fürchte ich.
Mm. Stichwort amerikanischer Präsident, um da nochmal ein neues Thema aufzumachen, ein bisschen weg von der Ukraine. Wir zeichnen heute am 4. Juni auf, das heißt heute in 5 Monaten plus eins, also am 5. November wird ein neuer Präsident in den USA gewählt. Und alle fragen sich, wenn der ehemalige Präsident Donald Trump noch einmal das Zepter in die Hand bekäme, dass dann das Bündnis der NATO obsolet sein könnte, dass er dieses Bündnis aufgeben würde, beziehungsweise dass die Verbindlichkeiten, die Verlässlichkeit vor allen Dingen auf die USA innerhalb des Bündnisses, dass das Geschichte sein wird, mehr oder weniger. Ich will jetzt gar nicht darüber spekulieren, was Donald Trump eventuell machen wird und was er eventuell machen kann. Die Frage wäre daher an Sie, wie abhängig von den USA sind denn die NATO-Partner, ist denn die NATO insgesamt und welche Entwicklung nimmt das aktuell?
Wenn wir über den atomaren Schutzschirm sprechen, der die NATO-Partner auf der europäischen Seite über lange Jahrzehnte geschützt hat gegen den russischen Atomschlag, dann sind wir total abhängig. Zwar haben Großbritannien und Frankreich Atomwaffen, aber in sehr geringer Menge und es ist für sie sehr teuer, die immer wieder auf dem neuesten Stand zu halten oder zu bringen. Insofern an der Stelle sind wir ziemlich abhängig. Wir sind gerade dabei, denke ich, uns unabhängiger zu machen in den übrigen militärischen Dingen, aber so ganz unabhängig sind wir auch da nicht. Denken wir an das 100 Milliarden Sondervermögen, was für die Bundeswehr bereitgestellt worden war, nachdem die Russen in die Ukraine einmarschiert sind 2022. Dann sehen wir auch da, dass wir zunächst mal sehr stark auf amerikanische Produkte zurückgreifen. Also wir kaufen, ich weiß nicht wie viele, F-35 Flugzeuge. Das frisst schon mal ungefähr ein Drittel des Etats auf, den wir da mit 100 Milliarden aufgelegt haben im Sondervermögen. Und das trifft an vielen anderen Stellen auch zu. Wir sind dabei, denke ich, seit im Grunde 2002 zu versuchen, eine eigenständige europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zu artikulieren und zu implementieren. Es gab jenen berühmten, manche nennen ihn den Pralinengipfel von Frankreich, Deutschland, Belgien und Luxemburg 2002, wo Jacques Chirac und Gerhard Schröder und die anderen Beteiligten einen Vorstoß gemacht haben zu einem eigenständigen Arm der Europäer innerhalb der NATO. Mhm. Das wurde mit massiver Kritik seitens der USA und Großbritanniens gleich im Keime erstickt, wenn man so will. Präsident Macron hat bei seiner Deutschlandreise unlängst, wo er die deutsch-französische Freundschaft wieder beschworen hat, sowohl in Dresden bei seiner Rede vor der Jugend, vor der Frauenkirche, als auch bei der Verleihung des Westfälischen Friedenspreises in Münster, sehr stark dafür geworben, dass wir mehr in dieser Richtung denken und vor allem handeln müssen. Es gibt erste Pflänzchen dazu. Michael Gahler, Kandidat fürs Europaparlament aus Frankfurt von der CDU, hat erst jüngst wieder gefordert, das, was auch Ursula von der Leyen immer wieder fordert, einen eigenen Verteidigungskommissar in der künftigen Kommission, die ja jetzt gerade gewählt wird, quasi dadurch, dass das Europaparlament diese Kommission ja zustimmen muss und auch der Konfiguration der künftigen Kommission zustimmen wird müssen. Das ist aber die Frage, ob das ein sinnvoller Ansatz ist, solange es in außen- und sicherheitspolitischen Fragen keine Mehrheitsentscheidungen gibt, sondern nur Konsensentscheidungen in der Europäischen Union der 27, ist das ein bisschen schwierig. Denn da stechen dann immer einige heraus, die sagen, sie enthalten sich oder sie sind dagegen. Man denke beispielsweise an unser Sorgenkind Ungarn mit Viktor Orban an der Spitze, einem sehr autoritären Führer, wie jeder Mann weiß, denke ich, und jede Frau. Das wird eine schwierige Operation, aber wir werden nicht umhin können, das anzugehen. Das steht dann aber teilweise, dessen müssen wir uns bewusst werden, im Widerspruch zu den Anforderungen, die wir an anderen Stellen in der Sozialpolitik haben, wo die Demografie immer mehr Geld in die Rentenzahlungen aus dem Bundeshaushalt in Deutschland erforderlich macht und andere Probleme ebenfalls. Wir müssen und sollen mehr für die Bildung tun. Und der Euro lässt sich nicht allein durchs Ansehen verdoppeln und auch nicht durch Investitionen in Bitcoin verdoppeln. Ich glaube, das ist Regierungen bisher verboten. Also insofern muss man sich sehr genau überlegen, wo investiert man was. Muss man vielleicht sogar auch für manche Bereiche, was Frankreichs Präsident durchaus im Kopf hat, gemeinschaftlich sich verschulden als Europäische Union, was man durchaus könnte mit diesem großen Markt, um in einer Initiative sozusagen was auf den Markt zu pushen, was dann einen nachhaltigen Eindruck macht auf mögliche Gegner wie Russland oder andere. Man weiß ja nicht, was einem in Europa noch drohen kann, auch aus Afrika. Nicht nur Flüchtlingsströme, sondern es könnten ja auch in Zukunft andere Überlegungen in Afrika Platz greifen. Und es könnte ja auch in Afrika so etwas wie eine afrikanische NATO geben, die dann auf einmal sagt, wir können hier nicht mehr leben, wir müssen jetzt mal woanders Land suchen. Und sich nach Norden orientieren. Könnte ja sein, ist ja denkbar. Ist ja, als fiktionale Romane gibt es solche Sachen schon. Also insofern muss man überlegen, wie stellt man sich künftig auf. Denn die Amerikaner werden an Europa immer Interesse behalten, weil sie hier viel Geld investiert haben, auch als Wirtschaft. Aber sie werden sich stärker nach Asien orientieren, weil dort die Märkte der Zukunft sind. Sowohl in Indien wie in China, wie auch in anderen Orten, Japan, Südkorea und sonst wo. Das ist auch rein mengenmäßig, quantitativ und qualitativ für Sie interessanter auf längere Sicht, weil wir sind ja ein, ja, ich will noch nicht sagen sterbender Kontinent, aber mengenmäßig, also kopfzahlmäßig werden wir immer weniger. Mhm. Selbst die italienische, rechtsgerichtete, fremdenfeindliche Ministerpräsidentin Meloni musste ja unlängst anerkennen, dass ihre Ablehnung von Zuwanderung so nicht halten wird können. Sie braucht für die nächsten 4 Jahre, so wurde ausgerechnet, 400.000 Arbeitskräfte aus dem Ausland. Sonst ist die italienische Wirtschaft nicht mehr in der Art leistungsfähig, wie sie es bisher war.
Also große Probleme, nicht nur was Verteidigungs- und Sicherheitspolitik anbelangt, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Das heißt, vieles muss sich verändern, vieles wird sich auch verändern. Wenn wir noch einmal aber auf das Militär blicken, ändert sich zum Beispiel auch etwas bei der Bundeswehr. Wir haben zum allerersten Mal in der Geschichte die Bundeswehr im Ausland nun stationiert oder wollen das tun. Nach Litauen soll eine Brigade kommen, knapp 5000 Soldaten, die zum ersten Mal im Ausland stationiert werden, in dieser Größenordnung. Als wie sinnvoll erachten Sie dieses Projekt und werden wir davon künftig mehr sehen? Und heißt das, dass die Europäer, zumindest was das Militärische anbelangt, sich etwas unabhängiger machen können und werden von den USA auch?
Wir haben ja durch Afghanistan, Bosnien, Kosovo und Somalia, Kambodscha und so schon öfter Soldaten im Ausland stationiert gehabt. Das war ja eine langsame Veränderung dessen, was wir in der Vergangenheit erlebt hatten. Und das begann eben mit Kambodscha. Da hat man auch zunächst eine Sanitätskompanie hingeschickt zu einem UNO-mandatierten Assortiment von Soldatinnen und Soldaten, die in Kambodscha für Ruhe sorgen sollten, was mehr oder weniger nicht so richtig gelungen ist. Dasselbe gilt für Somalia hinterher. Also Soldaten und Soldatinnen seit der Vereinigung hatten wir immer draußen, so in der Größenordnung und in der prononcierten Form gegen den potenziellen Gegner Russland hatten wir es noch nicht bisher. Seit der Vereinigung, das haben wir jetzt neu, wenn das in Litauen zustande kommt, die Brigade, die uns ja viel Geld kosten wird. Das werden wir häufiger haben, das können wir aber natürlich auch innerhalb der Europäischen Union hinkriegen, wenn wir das wollen. Die Potenz dazu, würde ich sagen, haben wir. Die Frage ist, ob wir den Willen dazu haben. Daran wird eben, auch trotz des Pralinengipfels, der damals 2002 schiefgegangen ist, wird immer weiter gearbeitet. Es gibt jetzt eine verabredete Zusammenarbeit, beispielsweise in der Luftabwehr mit SkyShield, wo auch viele andere sich beteiligen, selbst neutrale Staaten wie Österreich und die Schweiz. Nicht alle Staaten in Europa, die Franzosen beteiligen sich daran nicht, während die Deutschen das Projekt vorantreiben. Da sind eben noch gewisse Mängel in der Abstimmung und in der Koordination und im gemeinschaftlichen Willen zu erkennen. Das steht dann auch im Widerspruch im Grunde zu dem, was Macron in Dresden und in Münster gesagt hat. Das wird sich aber vielleicht in den Diskussionen der nächsten Jahre überwinden lassen. Man weiß es nicht. Ich hoffe es zumindest. Und dann wird man da einen europäischen Pfeiler der NATO oder eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsgemeinschaft bilden können. Das war ja auch eine ursprüngliche Idee, schon unmittelbar nach dem Krieg zwischen Frankreich und Deutschland, dass man eine europäische Verteidigungsgemeinschaft bildet, so ähnlich wie man das bei Kohle und Stahl gemacht hat, auch Soldaten zusammenzubringen. Das scheiterte dann am Ende schließlich am Unwillen der Franzosen, mit diesem verhassten Bosch zusammenzuarbeiten. So unmittelbar nach der Niederlage der Deutschen und nach den schmerzlichen Erlebnissen der Jahre zwischen 40 und 45 in Frankreich. Das ist ja nicht so ohne weiteres auszuschwitzen. Also das hinterlässt ja Narben bei vielen. Insofern ist es erstaunlich, wie relativ gut unser Verhältnis geworden ist seitdem. Das ist auch nicht auf ewige Zeiten so festgeschrieben, dass es so bleiben muss. Da müssen wir viel dran arbeiten. Da tun wir vielleicht zu wenig dran, wenn ich sehe, wie in beiden Staaten das Lernen der jeweils anderen Sprache zurückgegangen ist in den letzten 10 Jahren. Das ist sehr bedauerlich, denn mit der Sprache lernt man natürlich auch die Kultur und man versteht die Menschen besser. Und es gibt keine unnötigen Pannen, die vermeidbar wären, wenn man sie besser versteht, wenn man bestimmte Handlungen sieht oder erlebt, die so für den eigenen Kulturbereich nicht verständlich sind oder nicht selbstverständlich sind. Also da kann was heranwachsen, aber das ist die Frage des politischen Willens, das ist die Frage der politischen Entscheidungen, das ist die Frage auch der politischen Entscheidungen bei der Europawahl, bei den Landtagswahlen, die vor uns liegen, bei den Wahlen für den Bundestag, den künftigen im kommenden Jahr 25. Da ist die Frage, wie die Parteien die Wähler ansprechen können und überzeugen können, dass das nötig, sinnvoll und zukunftsweisend ist.
Also es bleibt komplex, es sind komplexe Fragen, es sind komplexe Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und ja, Sie haben es angesprochen, mit den Wahlen, die jetzt anstehen, seien es die Europawahlen, Kommunalwahlen, Landtagswahlen oder dann nächstes Jahr die Bundestagswahl, aber auch die Wahlen in anderen Ländern, wie in den USA, werden Einfluss auf das haben, was hier in Europa, auf der Welt passiert, werden Einfluss auf die NATO haben. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht in den kommenden 75 Jahren hoffentlich. Herr Prömpers, vielen herzlichen Dank für das Gespräch über 75 Jahre NATO, die Entwicklung bis hierher und ja, wie es möglicherweise weitergeht. Herzlichen Dank.
Ich danke für die Einladung, Herr Holl.
Klaus Prömpers, ehemaliger ZDF-Korrespondent, unter anderem in Brüssel, New York und Washington zur NATO. 75 Jahre gibt es das Bündnis schon und ich habe mit ihm darüber gesprochen, ja, wie es sich im Laufe der Zeit entwickelt hat und welche Zukunft es hat. Und in unserem anderen Podcast, dem anderen Podcast der Unionsstiftung Politik International, habe ich über ein weiteres großes multinationales Konstrukt gesprochen. Ich habe mit Dr. Andreas Reinicke vom Deutschen Orient-Institut in Berlin über die Vereinten Nationen gesprochen, was hinter diesem multinationalen Bündnis steckt, wie es entstanden ist und auch welche Zukunft dieses Bündnis hat und die einzelnen Unterorganisationen. Und unter anderem auch, was der Unterschied zwischen dem Internationalen Gerichtshof und dem Internationalen Strafgerichtshof ist, zum Beispiel. Über all das habe ich gesprochen. Hört gerne rein. Politik International, auch überall, wo es Podcasts gibt. Und einen Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Und dann hören wir uns bei Politik auf den Punkt gebracht demnächst wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.